Die Nacht zum Tag. Und das schon seit Jahren. Das ist nicht spurlos an ihr vorübergegangen. Nichts geht spurlos an ihr vorüber. Sprachlos, ja. Inzwischen gehen alle sprachlos an ihr vorüber. Niemand redet mit ihr. Aber sobald Leute an ihr vorbei sind, da geht das Getuschel los. Sie kann kein Wort verstehen und doch weiß sie nur zu genau, wie hinter ihrem Rücken geredet wird. Da ist kein gutes Wort dabei. So viel steht mal fest. Jeder in der Stadt kennt sie. Anfangs war das ein geiles Gefühl. Sie war jung und konnte das Geld gut gebrauchen. Der Kiez kam ihr wie gelegen und der Job kam ihr auch irgendwie entgegen. Er ist ihr quasi zugeflogen. So wie die ganzen Herzen ihr auch zugeflogen sind. Schnell wurde das Rotlichtviertel ihr zweites Zuhause. Sie tanzte in einer Bar. Viel an hatte sie dabei nicht. Ihr Körper war ihr Kapital. Und sie warf das schnelle Geld aus. Sie hat sich deutlich unter Wert verkauft, das weiß sie heute und eigentlich ahnte sie das damals auch schon. Aber der Gewinn liegt im Umsatz und den gab's. Und zwar nicht zu knapp. Was soll's, ich bin doch nur einmal jung. Sie weiß längst, dass das schon lange nicht mehr auf sie zutrifft und sie merkt deutlich, dass Geldverdienen früher deutlich leichter war. Ihr Wert sinkt. Das lässt sich in Zahlen messen und wenn man einmal damit angefangen hat, dann verkauft man sich trotzdem weiter unter Wert. Lange geht das nicht mehr gut. Ihr Selbstwert ist ja bereits im Keller. Wo soll das mal enden? Nadjas Tage werden kürzer und die Nachtschichten länger, nur damit die Kasse stimmt. Die Miete wird immer teurer, obwohl sie ja eigentlich immer seltener zu Hause ist. Und dann merkt sie deutlich, dass sie sich für schlechtere Zeiten auch noch was zurücklegen muss. Die Rente ist zwar noch lange nicht in Sicht, aber sie ist auch längst nicht mehr sicher. Heute Morgen wurde sie von einem Mann auf der Straße gegrüßt. Wie lange ist das jetzt her, dass das zum letzten Mal passiert ist? Der Typ hat sie angesehen und er hat sie mit Sicherheit auch durchschaut. Immerhin weiß sie ja selber, wie sie aussieht. Aber er hat sie gegrüßt. Er war höflich. Er hat fast nichts gesagt, aber sie hat das als unheimlich wertschätzend erlebt. Sie weiß gar nicht, wie sie das beschreiben soll. Vielleicht war das Besondere, dass er sie nicht abfällig angeschaut hat. Er hat ganz offensichtlich nicht ihren Wert geschätzt. Er hat sie wertgeschätzt. Das ist was ganz anderes. Er hat nicht ihr Äußeres beurteilt, sie bewertet und dann versucht, ihren Preis zu drücken. Er hat sie angesprochen, gelächelt und ist weitergegangen. Und dann folgte auch kein Tuscheln hinter ihrem Rücken. Sie hat sich umgedreht und ihm hinterhergeschaut. Auch das kannte sie von sich nicht. Ihr Blick ging eigentlich immer stumpf auf dem Weg direkt vor ihr. Aber jetzt blieb sie stehen, drehte sich um und guckte ihm hinterher. Er ging in ein Haus, das sie noch nie von innen gesehen hatte. Keine 10 Pferde würden sie da hineinbekommen und sie bezweifelte auch, dass jemand sie jemals dort buchen würde. Da wohnte jemand von der Kirche. Priester, Pfarrer, Presbyter, das kann sie gar nicht so genau sagen. Den kannte auf jeden Fall auch jeder in der Stadt. Aber er genoss ein ganz anderes Ansehen. Dem konnte sie nicht das Wasser reichen. Hatte der nette Mann also irgendwas mit der Kirche zu tun? Das machte ihn in ihren Augen beinahe unsympathisch. Mit Gott und der Kirche hatte sie nichts am Hut, aber sie merkte, dass sie diesen Mann beinahe vergöttern könnte. Also vielleicht passt es doch irgendwie, dass er in dieses Gotteshaus eingebogen ist. Skurrile Situation. Sie kennt diesen Menschen nicht, aber er hat ihr irgendwie den Kopf verdreht. Aber nicht so wie sonst. Das hatte nichts Erotisches. Es hat sogar nicht geknistert. Sie hat den liebevollen Blick genossen, das lässt sich nicht richtig beschreiben. Das war keine Erotik. Auch keine bloße Freundschaft, das war irgendwie Liebe von einem anderen Stern. So zutiefst durchdringend, wertschätzend und bedingungslos. Nadja blickte noch ein paar Minuten verträumt auf das Haus von diesem Kirchenfuzzi. Dann überkam sie die Müdigkeit und sie spürte die lange Nachtschicht in ihren Knochen. Sie machte sich wieder auf den Weg nach Hause ins Bett. In ihr Bett. Aber so müde sie auch war, sie konnte nicht schlafen. In ihrem Kopf ging gerade ein ganz verrückter Film ab. Sie wurde das Gefühl nicht los, dass sie gerade einen life-changing Moment erlebt hatte. Dieser Gruß, dieser Blick, dieser Typ hatte sie verändert. Er hatte sie wertgeschätzt und sie fing langsam an, an ihren eigenen Wert zu glauben. Aber ihr Minderwertigkeitsgefühl rebellierte und führte irgendwie Krieg in ihrem Innern und noch war nicht abzusehen, welche Seite gewinnt. Sie müsste längst schlafen. Bald geht die Sonne wieder auf und dann muss sie wieder auf der Matte stehen oder besser gesagt auf der Matte liegen. Sie kann es sich nicht leisten, eine Nacht auszulassen, also muss sie die Stunden, an denen es hell ist, nutzen, um zu schlafen. Aber es geht nicht. Immer wieder denkt sie an diese eine kurze Begegnung. Sie hätte ihn ansprechen sollen, hätte sich dankbar zeigen wollen, aber wie hätte das gehen können, ohne komisch zu wirken? Dankbarkeit zeigen ist nicht leicht, wenn man nichts wert ist. Je länger sie darüber nachdenkt, desto deutlicher wird ihr, ich würde gerne dankbar sagen, Danke sagen. Vielleicht weiß der Typ nicht mal wieso, aber für mich stand für kurze Zeit die Welt still und der Himmel offen. Ich schwebe ja jetzt sogar noch auf Wolke 7. Ich könnte ja hingehen und mich bedanken. Ich weiß ja, wo er jetzt gerade im Moment ist. Aber dann müsste ich mich beeilen. Wer weiß, wie lange er da noch bleibt. Womit könnte ich diesem Kerl eine Freude machen? Was habe ich zu bieten? Mein Körper ist mein Kapital, mehr habe ich nicht. Ich würde alles für diesen Menschen machen, aber wie verschenkt man sich, wenn man sich sowieso schon immer unter Wert verkauft und wenn man Danke sagen will, dass er einen aufgewertet hat? Nadja kriegt Knoten im Kopf. Es ist zum Heulen. Sie hat nichts zu bieten, was ihre Dankbarkeit so richtig zum Ausdruck bringen könnte. Und dann hat Nadja eine Idee. Sie geht ins Bad und greift nach einem Fläschchen, ein sündhaft teures Parfum. Sie liebt diesen Geruch, sie hat es sich gerade erst gekauft. Eigentlich für die Momente, wenn sie sich mal was Gutes tun will oder sich was Gutes tun muss. Wenn es ihr so richtig dreckig geht und sie sich besonders wertlos vorkommt, dann nimmt sie es und kauft sich ein bisschen Wert zurück. Eigentlich müsste sie noch schnell unter die Dusche springen und sich frisch machen, aber das wird sie an die Arbeit erinnern und dann käme sie sich wieder billig vor. Sie bleibt, wie sie ist. Sie packt das Fläschchen ein und macht sich auf den Weg. Sie kommt zu dem Haus und bleibt vor dem Eingang einen Moment lang stehen. Niemals würde sie dieses Haus betreten normalerweise. Die Kirche hat noch nie was für sie getan. Die wirken alle so scheinheilig auf sie. Aber auf einmal ist ihr Blick auf dieses Gebäude so ganz anders. Der Kerl, den sie vergöttert, der ist in diesem Haus und der färbt irgendwie darauf ab. So richtig würdig fühlt sie sich nicht und heilig erst recht nicht. Was soll's? Sie gibt sich und der Tür einen Ruck. Die Tür ist nicht verschlossen, keiner empfängt sie, niemand nimmt sie wahr. Sie folgt den Stimmen und auf einmal ist sie im Wohnzimmer. Sie platzt in die kleine Menge und auf einmal verstummen wieder alle. Eine Reaktion, die ihr bekannt vorkommen müsste, diese Stille, wenn sie den Raum betritt. Aber nicht heute. Heute fühlt sich's ungewohnt an. Das ist eine andere Stille. Eine betroffene Stille. Sofort sieht sie den Mann von vorhin und er sieht sie schon wieder oder vielleicht auch noch immer so an wie vorhin. Fast so, als ob er ihr sagt, schön, dass du da bist. Jetzt wird's spannend. Du wertest dieses Treffen auf. Ich hatte gehofft, dass du kommst. Nimm Platz. Lehn dich zurück und genieße, was kommt. Dieser Moment tut dir gut. Er sieht sie an und durchschaut sie. Man sieht ihr an, was ihr Leben bisher bestimmt. Nichts kann sie verbergen. Alles von ihr ist ein offenes Buch. Er weiß sofort, wer sie ist. Aber er lässt sie spüren, dass er sie nicht mit diesen Augen sieht. Für ihn ist Vorgeschichte Geschichte. Und was zählt es jetzt? Und es ist so, als ob er völlig ohne Worte sagen würde, es ist okay. Ich verurteile dich nicht für das, was du bist. Ich verurteile nicht für das, was das Leben aus dir gemacht hat oder für das, was du aus deinem Leben gemacht hast. Ich bin bereit, dir alles zu verzeihen, was passiert ist oder was dir passiert ist. Schön, dass du da bist. Nimm Platz. Und das tut sie. Nicht auf seinem Schoß, wir sind hier nicht bei der Arbeit. Es liegt nicht der Hauch von Erotik in der Luft. Das ist eine ganz andere Form von Liebe, die hier im Raum steht. Alles, was dieser Mann tut, was er sagt, was er ausstrahlt, ist geprägt von einer Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Und zum ersten Mal kann sie diese Liebe glauben. Alles atmet den Duft von Neustart. Neuanfang. Sie fühlt sich wie neu geboren. Sie könnte ihm um den Hals fallen, aber das könnte man missverstehen, deshalb tut sie es nicht. Aber sie liebt ihn zu Füßen, symbolisch, im übertragenen Sinne, aber auch wortwörtlich. Denn genau da setzt sie sich hin. Ihr Sitzplatz ist ein Statement. Ich erwidere deinen Blick. Ich klebe dir an den Lippen. Ich könnte dir stundenlang zuhören, selbst wenn du nichts sagst. Dein Blick spricht Bände. Deine Nähe tut mir gut. Du begeisterst mich. Das beflügelt mich. Ich bekomme deine Aufmerksamkeit nicht auf meine Kosten. Ich liege dir zu Füßen. Nirgends anders könnte ich mich wohler fühlen. Sie wollte Danke sagen. Und sie könnte heulen vor Glück. Genau genommen tut sie das auch. Sie heult vor Glück und ihre Tränen tropfen auf seine Füße. Wie unangenehm, das gehört sich nicht. Schnell trocknet sie die Füße mit ihren Haaren. Was anderes hat sie nicht. Ihr Körper war immer ihr Kapital. Haut und Haar, das ist alles, was sie hat. Bisher hat sie fast immer Haut gezeigt. Jetzt ist mal das Haar an der Reihe. Sie fragt, sie greift zu dem, was sie hat. Und sie wäre bereit, alles für diesen Kerl zu tun und zu geben. Sie erlebt gerade an sich selbst, was Hingabe bedeutet. Und das alles ist so himmelweit davon entfernt, von dem, was sie sonst immer mit sich gemacht hat. Sie würde es mit dem gleichen Wort beschreiben, aber meinen würde sie was ganz anderes. Das ist das, was man Liebe nennt. Aber nicht käuflich, sondern unbezahlbar. Nicht erotisch, sondern exotisch. Nicht willig und billig, sondern auffällig freiwillig. Und jetzt holt sie das Fläschchen raus, das sie zu Hause eingesteckt hat, und parfümiert seine Füße. Er hat ihr nicht den Kopf gewaschen, hat sie nicht belehrt, nicht abgewertet, dafür könnte sie ihm die Füße küssen. Aber ihr fällt noch was Besseres ein. Sie massiert seine Füße, sie parfümiert sie mit ihrem Lieblingsduft. Mit dem Wertvollsten, was sie hat, mit diesem sündhaft teuren Parfum, das für ihr ganzes Leben steht. Es ist alles, was sie hat. Dieses Fläschchen, das bisher, wenigstens in ihren Augen, den einzigen Wert ausgemacht hat, den sie hatte. Dieses Parfum, das ihren Wert und ihren Selbstwert steigern sollte. Dieses eine Stückchen Wohlfühlen, das sie kennt und das sie sich gönnt. Dieser Wohlgeruch von Nadja, sündhaft und teuer. Beides macht Nadja aus. Sündhaft und teuer. Und auf einmal erfüllt genau dieser teure Duft den Raum. Dieser Duft, der Nadja aufwertet und der sie daran erinnert, dass sie doch etwas wert ist. Dieser Duft, der ihr gehört, den sie sich aber eigentlich gar nicht leisten kann und es doch tut. Wie verschenkt man sich, wenn man sich eigentlich immer unter Wert verkauft? Indem man sich hingibt. Mit Haut und notfalls auch mit Haar. Indem man sich nicht zu schade ist, sich in den Staub zu hocken und mit den eigenen Haaren Tränen zu trocknen. Hingabe. Sie muss das nicht tun, aber sie kann nicht anders. Sie will nicht anders. Sie muss das nicht tun, aber sie muss das jetzt tun. Alles, was sie tut, ist nicht mehr von Erotik geprägt, sondern ist geprägt von der Liebe, die sie getroffen hat. Ihr ganzes Sein, alles von ihr, alles, was sie ausmacht, spiegelt nur noch die Liebe wider, die sie selbst getroffen hat. Szenenwechsel. Simon ist stolzer Hausbesitzer. Er hat es weit gebracht in seinem Leben. Er wohnt im Villenviertel der Stadt. Jeder kennt sein Haus. Es ist das einzige mit Personaleingang und einliger Wohnung für Angestellte. Er hat studiert, um sich das alles leisten zu können. Die beste Entscheidung seines noch gar nicht so langen Lebens. Theologen sind ja neben Ärzten und Ordnungshütern die wahrscheinlich angesehensten Leute. Zumindest vertraut ihnen jeder. Was er sagt, das ist für viele Gesetz. Ihm bedeutet das mehr als nur Recht und Ordnung durchzusetzen, deshalb lieber Kirche als Polizei. Simon ist sein Ansehen wichtig. Ist ihm nicht egal, was andere von ihm denken. Seit einiger Zeit fragt er sich, wie weit es für ihn wohl noch nach oben geht auf der Karriereleiter. Sein Vater träumt ja davon, einen Doktor in der Familie zu haben. Und jetzt hatte er sich für die Theologie und nicht für Medizin entschieden. Aber wie wäre es mit einem Doktor der Theologie? Das geht ja auch. Wer sich als Theologe einen Namen machen will, der muss was Neues predigen. So was Zeitloses wie Gott in die Zukunft führen. Wie wäre es, wenn man die Kirche erneuern könnte? Für jemanden wie Simon, der eher zur traditionellen fundamentalistischen Fraktion gehört, irgendwie spannend, aber auch beängstigend zugleich. Das würde man gut prüfen müssen. Er hielt die Augen offen. Er hatte immer ein Ohr an den neuen Trends und am Puls der Zeit. Für heute hatte er sich zum Beispiel mit dem religiösen Shootingstar verabredet. Er wollte diesen neuen Hype um diesen jungen Mann nachspüren und diesen Kerl genauestens in Augenschein nehmen. Mal schauen, was daraus wird. Vielleicht lässt sich daraus was machen. Vielleicht kann er auf den Zug aufspringen. Aber vielleicht ist es besser, wenn er das diesmal nicht an die große Glocke hängt. Zumindest vorerst noch nicht. Ein Treffen im kleinen Kreis. Vielleicht wird daraus ja gar nichts. Er musste diesen jungen Starprediger ja erstmal auf den Zahn fühlen. Immerhin war es ein Quereinsteiger ohne abgeschlossenes Studium. Könnte ja auch eine Eintagsfliege sein. Vielleicht macht man sich ja auch peinlich, wenn man sich mit so jemandem sehen lässt. Und dafür hatte er zu lange studiert, um mit einem unbedachten Treffen sich alles wieder zu verspielen. Der eigene Ruf ist manchmal schneller ruiniert, als man gucken kann. Also hatte seine Haushälterin vieles vorbereitet und dann hatte er dem ganzen Personal freigegeben. Den Rest, den würde er alleine schaffen. Auch die müssen ja nicht alles mitbekommen. Schließlich klingelt es an der Tür. Simon öffnet, gibt seinem Gast die Hand, zieht ihn schnell rein, bevor er die Tür so unauffällig wie möglich, aber auch so schnell wie möglich hinter ihm schließt. Großzügig bot er ihm an, die Schuhe anzulassen, das erspart vielleicht manche Peinlichkeiten. Er führte seinen Gast ins Wohnzimmer. Mach's dir bequem. Das tat er auch. Er zog sich die Schuhe aus und machte sich bequem. War das mit dem kannst die Schuhe ruhig anlassen vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Naja, egal, er wird schon drüber hinwegkommen, dachte sich Simon und überspielte die Situation mit gepflegtem Smalltalk. Eine ganze Weile redeten sie, erst lockeres Geplauder oder oberflächliche Konversation über die Herkunft des Gastes, über seine Berufsausbildung und darüber, wie er überhaupt zum Predigen gekommen ist. Simon wollte herausfinden, was diesen Typ so besonders macht. Irgendwie blieb er skeptisch. Mitten im Gespräch, kurz bevor es so richtig theologisch wurde, ging plötzlich die Tür auf. Ein leichtes Mädchen stand plötzlich im Raum, wobei Mädchen es nicht so richtig traf. So betitelt man die Damen aus diesem Milieu nun mal, aber man konnte deutlich erkennen, dass sie nicht mehr die Jüngste war. Sie sah schon ganz schön verbraucht aus, wenn man das so sagen darf. Simon ärgerte dieser unangenehme und ungebetene Gast, aber er wusste nicht recht, was er machen sollte. Jeder kannte diese Frau. Sie war stadtbekannt, keiner gab es zu, aber irgendwie doch. Jeder zerriss sich das Maul über sie. Niemand wollte mit ihr in Verbindung gebracht werden. Und selbst wenn man sie nicht kannte, sah man ihr an, womit sie ihren Lebensunterhalt bestritt. Dafür musste man kein Prophet sein. Ehe Simon sich versah, warf sich das Flittchen seinem Gast vor die Füße. Simon hätte im Erdboden versinken wollen. Man muss kein Prophet sein, um die Frau zu durchschauen. Aber wenn man das nicht tut, dann konnte man auf keinen Fall Prophet sein, oder? Simon verlor die Fassung. Er verlor auch den Respekt vor seinem Gast. Also vor beiden eigentlich, wenn man ehrlich ist. Vor der Frau hatte er nie Respekt. Und von jemandem, der diese Frau nicht umgehend von sich stößt, war er auch sofort menschlich enttäuscht. hatte sich das mit dem religiösen Superhelden oder so auch erledigt. Die Situation wurde immer skurriler. Die Frau heulte seinem Gast die Füße voll. Als sie es bemerkte, schaute sie sich kurz um, so als suchte sie irgendwas zum Trockenwischen, und als sie nichts griffbereit fand, nahm sie kurz entschlossen ihre Haare. Dann küsste sie ihm die Füße und holte auf einmal ein Parfümfläschchen raus. Schnell erfüllte der teure Duft den Raum. Der war wirklich gut. Der passte so überhaupt nicht zu diesem billigen Flittchen, dieser teure Duft. Mitten in dieser unangenehmen Situation war es der Gast, der das Eis und die peinliche Stille brach. Simon, ich muss dir was sagen. Jetzt geht's los, dachte Simon. Was kommt jetzt? Und dann erzählte dieser Mann eine Geschichte, die so pointiert war, dass sie Simon Knoten im Kopf machte. Als hätte er Gedanken lesen können und als hätte er gehört, was Simon ganz sicher nur gedacht hatte. Simon, zwei Männer hatten Schulden, der eine viel, der andere wenig. Beide konnten aber den Kredit nicht bedienen. Letztlich bekamen beide ihre Schulden erlassen. Wer wird wohl der Dankbarere sein? Ohne lange nachzudenken, hatte Simon den benannt, der die höheren Schulden hatte. Und erst jetzt hatte Simon bemerkt, wie pointiert diese Geschichte war und wie zugespitzt auf ihn. Vielleicht war sein abfälliges Urteil über diesen Gast doch zu schnell. Immerhin hatte er ihn durchschaut, auch wenn er das augenscheinlich bei der Frau nicht tat. Er hatte seine Gedanken gelesen, obwohl er eigentlich immer sehr bemüht war, sich im Griff zu haben, und er ließ sich eigentlich nie in die Karten schauen. Und auf einmal verriet der Gast auch, dass er Nadja sehr wohl durchschaut hatte, aber dass seine Bewertung von ihr grundlegend anders ausgefallen war. Er fragte, siehst du diese Frau? Dumme Frage. Natürlich sah er diese Frau, diese peinliche Person in dieser unwürdigen Haltung. Und dann sagte der Gast weiter, als du mich reingelassen hast, durfte ich großzügig die Schuhe anbehalten, weil es dir zu peinlich war, dich um meine Füße zu kümmern. Aber diese Frau war sich nicht zu schade, mit ihren Tränen meine Füße regelrecht zu waschen. Sie hat sie mit ihren Haaren getrocknet, weil du kein Tuch oder nichts Brauchbares hattest. Toller Gastgeber. Du hast mich nicht herzlich begrüßt, keine Umarmung, kein höfliches Küsschen links, Küsschen rechts. Du hast mich schnell ins Haus reingezogen, damit du die Tür wieder schließen kannst. Sie küsst meine Füße, seitdem ich hier bin. Sie hat mich zu ihrem Christus gemacht, zu ihrem Gesalbten, indem sie mir die Füße gesalbt hat. Das war ein Bekenntnis. Du wolltest mir den Kopf waschen, aber ganz bestimmt nicht ölen. Ob ich für dich der Christus bin, darüber bist du dir noch nicht im Klaren. Das ist auch ein Statement. Sie ist sich im Klaren darüber, wer ich für sie bin. Und deshalb sind ihr ihre Sünden, ihre vielen Sünden vergeben. Ihr Leben verlief bisher alles andere als glatt. Aber jetzt hat sie Hoffnung, dass ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen ist. Und mehr noch, sie hat eine Perspektive, die über dieses Leben hinausgeht. Das ist neu für sie. Und zum ersten Mal merkt sie, dass es auch für sie etwas gibt, worüber oder worauf sie sich freuen kann. Das rettet ihr auch ihr Leben hier. Denn jetzt hängt nicht mehr alles davon ab. Ihr Leben, wie festgefahren und abgefahren es auch sein mag, stellt kein Urteil mehr dar. Kein Wunder, dass sie voller Hingabe und Leidenschaft steckt. Diese bedingungslose Liebe, die Gott ihr entgegenbringt, die ich verkörper, die fließt durch sie hindurch. Alles, was sie tut, ist von dieser Liebe geprägt. Das ist Hingabe, mein Freund. Nadja, lass dir sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Du genügst. Bei dir, Simon, vermisse ich diese Hingabe. Du lebst, als ob ich glücklich sein müsste, dass ich bei dir sein darf. Und mit dieser Einstellung kann man sich beinahe fragen, wer von uns beiden Gott ist. Sie vergöttert mich. Du tust das nicht. Ich habe dazu nichts gesagt. Hingabe kann man ja nicht einfordern. Und Hingabe ist keine Voraussetzung dafür, dass ich mich bei jemandem wohlfühle. Ich mag dich auch jetzt noch. Hingabe ist keine Voraussetzung für Vergebung. Ich fordere Hingabe nicht ein. Aber vielleicht verstehst du, dass Hingabe ein natürlicher Gradmesser dafür ist, wie sehr du von Gottes Liebe ergriffen bist. Kann es sein, dass du nicht das Gefühl hast, dass du Gott viel zu verdanken hast? Deine Weichen standen gut im Leben. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein toller Mensch und hast uns weit gebracht. Du bist höflich genug, um dieser Frau nichts Abwertendes ins Gesicht zu sagen. Auch wenn dein entsetztes Gesicht Bände spricht. Es mag sein, dass du dir in diesem Leben nicht so viel hast zu Schulden kommen lassen wie diese Frau. Du darfst übrigens gerne Nadja nennen, sie hat einen Namen. Es mag sein, dass du dir in diesem Leben nicht so viel hast zu Schulden kommen lassen wie sie. Aber dass Gott dir überhaupt eine Perspektive schenkt, die über dieses Leben hinausreicht, ist so ein großartiges und unverdientes und weitreichendes Geschenk, dass diese kleinen Unterschiede zwischen dir und Nadja überhaupt nicht wirklich ins Gewicht fallen. Euch beiden ist, wie in meiner Geschichte vorhin, alles erlassen. Alles, was ihr schuldig geblieben seid. 500 Silberstücke oder 50, egal. Alles ist euch erlassen. 100%. Für wen sind 100% größer? Für keinen. 100% sind 100%. Simon, wovon ist all das, was du tust, geprägt? Wie sieht es mit deiner Hingabe aus? Ist alles, was du tust, von meiner Liebe zu dir geprägt? Hast du mich lieb? Ich dich schon. Aber hast du meine Liebe überhaupt verstanden? Kommt die überhaupt bei dir an? Wenn nicht, ist es noch nicht zu spät. Dafür bin ich da. Ich schaue auch dich liebevoll an. Nadja ging still und ohne Blickkontakt zu Simon aus dem Haus. Sie würdigte ihn keines Blickes. Sein Urteil hatte keine Macht mehr über ihr Leben. Und auch als Jesus weiterzog, saß Simon noch lange sprachlos und nachdenklich im Wohnzimmer. Was prägt all das, was ich tue? Was prägt all das, was ich denke, fühle und sage? Was macht mich und mein ganzes Sein aus? Wie sieht's mit meiner Hingabe aus? Ja, alles, was ich tue, soll von Gottes Liebe zu mir geprägt sein. Alles, was ich tue, soll die Liebe Gottes zu mir widerspiegeln. Das ist sicherlich keine Doktorarbeit. Das ist keine Raketenwissenschaft. Das ist eine Frage der Überzeugung und der Haltung, Leidenschaft und Hingabe. Alles, was ich tue, soll die Liebe Gottes zu mir widerspiegeln. Das wird ein langer Prozess, ein Lernprozess. Aber heute soll es losgehen. Amen. Bitte mit uns. Vater, deine Liebe trifft uns. Egal wie wir auf uns gucken, wie viel Selbstwert wir haben und wie minderwertig wir uns manchmal vorkommen. Dein Blick trifft uns und wertet uns auf. Wir sind angesehene Menschen. Und ich wünsche mir, dass wir verstehen, welche Liebe du für uns hast, dass es in uns hineinsackt und wir es verinnerlichen können. Und dass wir diesen Wert, den du uns schenkst, glauben können. Und dann lass diesen Wert, lass diese Liebe aus uns heraus sprudeln und abfärben auf andere Menschen. Ich will mit Hingabe für dich leben. Amen.